リオブックス。The German Needles Radio. The German Needles Radio. Ja, Radio Tux et Horaz, Ausgabe 32. Nach langer, langer Winterpause sind wir wieder für euch da. Eure Sendung rund um Linux, Open Source und gesellschaftspolitische Themen. Das Thema heute ist OpenMoko. Dazu ist bei mir Markus Schlichting, der seine Bachelorarbeit zu diesem Thema verfasst hat. Mein Name ist Ingo Ebel und wir hören zuerst einmal wieder Musik, und zwar Alchemie oder Alchemie au milieu des tout, also wieder etwas französische, freie Musik hier. Alle Links zum Thema, wo ihr das runterladen könnt, findet ihr wie immer im Blog unter www.linuxpodcast.de. Französische freie Musik hier bei Radio Tux et Horaz. Und bei mir im Studio jetzt, wie angekündigt, Markus Schlichting. Und zwar reden wir heute über das Thema OpenMoko. Sag mal, was ist OpenMoko eigentlich?
Ja, OpenMoko kann man auf verschiedene Arten und Weisen erklären. Zum einen ist es eine weitere Initiative, die zum Ziel hat, ein freies Betriebssystem für Smartphones zu erstellen. Zum anderen ist es ein Projekt und damit auch initiiert von einem taiwanischen Hardwarehersteller, der FIC. Die haben dann die OpenMoco Incorporated ausgegründet, die sich um das Projekt kümmert und auch die Smartphones, die FIC ursprünglich gebaut hat, die jetzt durch OpenMoco gebaut werden, zu dem Projekt vertreiben.
Also es gibt, ist es jetzt Hardware, weil du gesagt hast, es ist eine Hardwarefirma oder was ist das Ganze?
Das OpenMoco-Projekt ist die Softwareplattform. Das ist auf Basis von Linux ein Smartphone-Betriebssystem, das komplett offengelegt wird und komplett frei zugänglich sein soll und auch immer bleiben soll. Dazu passend wird durch OpenMoco Incorporated eben die Referenzplattform des Neo und ab Ende des Monats oder nächsten Monat der FreeRunner gebaut.
Aber ganz offen geht ja nicht, denn da ist ja doch ein Teil vom GSM, der irgendwie gar nicht offengelegt werden kann, ne? Soweit ich weiß.
Ja, leider. Also das ist so die Krux. In dem Gerät wird es immer ein Modem geben, das GSM-Modem oder für spätere Varianten dann auch das UMTS-Modem, was sich um den ganzen öffentlichen Funkverkehr kümmert. Das wird immer eine Blackbox bleiben, weil die ganzen gesetzlichen Regularien verhindern, dass es offengelegt wird. Und auch die Hersteller natürlich. Es ist nicht ganz einfach, so einen GSM-Stack oder eben für UMTS selbst zu entwickeln. Und deswegen muss man da auf die proprietären Hersteller zurückgreifen.
Mhm. Dafür werden dann auch Lizenzgebühren fällig, oder wie?
Ja, genau.
Okay. Wie viele Leute arbeiten da denn in diesem Projekt? Weißt du das?
Das ist schwer abzuschätzen, wie viele letztendlich daran arbeiten. Die FIC hat die OpenMoco Incorporated aber auf jeden Fall mit ausreichend Finanzmitteln ausgestattet, dass sie die Infrastruktur für das Projekt zur Verfügung stellen können und auch die Kernentwickler bezahlen. Soweit ich weiß, arbeiten rund 20 Leute bei der OpenMoco Incorporated fulltime an dem Projekt.
Was bringt es dieser OpenMoco Incorporated dann, dieses Projekt oder dieses Zeug voranzutreiben? Ich meine, Software ist ja Open Source, ist ja frei. Womit wollen die Geld verdienen?
FIC, die Mutter, will mit Sicherheit mit dem Verkauf der Hardware Geld verdienen und sie versuchen damit ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen mit dieser Softwareplattform, auf deren Basis sich dann auch noch andere Geräte wie Internet Tablets realisieren lassen würden. Welches Endziel oder welches große Geschäftsmodell dahinter steckt, ist nicht offen gesagt. Aber das primär geht es der OpenMoco Incorporated darum, die Handys zu verkaufen oder die Smartphones und Dienstleistungen rund um OpenMoco anzubieten. Mhm. Ein Beispiel dafür ist ein Navigationsgerät, was mit GSM-Unterstützung Informationen nachlädt, was für den amerikanischen Markt in diesem Jahr verfügbar sein wird. Das ist der Dash. Dash heißt das Gerät, ganz einfach. Und ja.
Und das gibt's zu kaufen?
Ja, genau. Das ist auf der Hardware-Plattform des ersten Smartphones, des Neos, entstanden und stellt ein Navigationsgerät dar, was sich über den GSM-Kanal dann Navigationsinformationen nachladen kann.
Was kostet so ein Telefon oder auch dieses Navigationsgerät?
Bei dem Navigationsgerät habe ich es leider nicht im Kopf. Das Neo hat gekostet, es gab zwei Varianten, in der Basisversion $350 und in der höheren Version bin ich vorsichtig, weiß ich die Preise nicht. Die beiden Versionen haben sich dadurch unterschieden, dass in der Basisvariante wirklich nur das Telefon zur Verfügung stand, zusammen mit einer Speicherkarte Akku, also das, was man gewöhnlich zu einem Smartphone dazu bekommt. Und in der Advanced-Variante gab es dazu ein Entwickler-Kit, wo das Ganze in einem Köfferchen geliefert wurde, eine zweite Smartcard-Beilage und als wesentliches Merkmal ein Debug-Board, was man an das Gerät anschließen konnte, um eben auch den Flash-Speicher zurückzusetzen, falls man sich beim Software-Basteln zu sehr verbastelt hatte.
Ja, weil du jetzt basteln sagst, das ist also noch kein Consumer-Produkt.
Der Neo, das erste Smartphone, war auf gar keinen Fall ein Consumer-Produkt. Das ist aber auch nicht mehr verfügbar. Es wird Ende des Monats oder im nächsten Monat der OpenMoco FreeRunner auf den Markt kommen.
Darüber reden wir vielleicht gleich noch. Okay. Aber erstmal, du hast dich jetzt im Rahmen deiner Bachelor-Thesis damit beschäftigt. Wie kamst du dazu?
Ich habe letzten Herbst ganz einfach sehr breit gesucht, was ich machen könnte und bin über dieses Projekt gestolpert, da ich mich selber schon sehr lange mit der Open-Source-Szene auseinandersetze und mich dort sehr wohlfühle, hat mich das gereizt. Und als ich dann mitbekommen habe, dass wir hier an der Hochschule das Entwicklergerät gekauft hatten, habe ich mich sofort darauf gestürzt sozusagen.
Das heißt also, du hattest auch die ganze Zeit dieses Neo mit dir und konntest damit telefonieren und spielen und so?
Richtig, ich konnte damit experimentieren. Lassen wir es dabei, weil telefonieren und spielen vielleicht eher im Geek-Sinne. Und zum praktischen Einsatz ist das Gerät noch nicht in der Lage gewesen. Ganz einfach wegen sehr kurzer Akkulaufzeiten und wegen dem doch sehr instabilen Stand der Software, der zwar im Moment stetig besser wird, aber gerade so bis Ende letzten Jahres war es nicht möglich, das praktisch einzusetzen, das Gerät.
Okay, dann spielen wir noch ein bisschen Musik und kommen danach auf den Freerunner bzw. den Neo, was die dann eigentlich für Hardware innehaben und was da der Unterschied ist, was die Preise sind. Aber jetzt erstmal Musik, wieder was Französisches, und zwar Annie mit L'Arcadia.
Hallo Linux-Gemeinde, hier ist Nils Magnus vom Linux-Tag-Team und ihr hört Radio Tux.
Französische freie Musik von Annie mit L'Arcadia. Ihr hört Radio Tux et Horaz, Ausgabe 32. Unser Thema ist heute OpenMoko. Und am Anfang dieses Liedes habe ich kurz ein Promo eingespielt von Nils Magnus. Und der Linux-Tag, der ist auch bald wieder. Und zwar am 28. oder vom 28. bis 31. Mai wieder in Berlin, wieder in den Messehallen unter dem Funkturm, und auch Radio Tux wird wieder mit eigenem Stand dabei sein, also einfach vorbeischauen, vorbeikommen und mal gucken, wie wir so live Radio machen. Aber zurück zum Thema OpenMoko, und zwar der Free Runner. Es gibt jetzt dieses Neo und es gibt jetzt diesen Free Runner. Was ist jetzt was und was ist besser?
Ja, der Neo 1973 mit vollem Namen war das Entwicklergerät, was im letzten Jahr auf den Markt gebracht wurde. Ganz eindeutig mit der Zielvorgabe, dieses Gerät ist dazu da, um die Plattform zu entwickeln. Da wurde von Anfang an gesagt, das ist nichts für die Endverbraucher. Aus dem Neo wurde jetzt der Freerunner entwickelt, der langsam dahin kommt, dass er in die Massenfertigung gehen kann. Die Entwicklergemeinde hofft oder brennt darauf, dass er das Ende des Monats endlich soweit ist und die ersten Geräte ausgeliefert werden. Und zum Freerunner wurde natürlich die Hardware noch kräftig nachgebessert. Während der Neo noch keine beschleunigte Grafik hatte, nur über einen 266 MHz Prozessor verfügt hat, ist das beim Freerunner alles nachgebessert. So haben wir einen 500 MHz Prozessor, der zwar nur mit 400 getaktet ist, aus Stromgründen. Wir haben eine 2D-3D-Grafikbeschleunigung. Wir haben ein WLAN-Modul, mit dem man sich nicht nur über die GSM-Schnittstelle mit dem Internet unterhalten kann, sondern eben auch über sein WLAN zu Hause.
Aber UMTS ist noch nicht dran?
Nein, das ist noch nicht drin.
Das kommt aber irgendwann, oder?
Es ist angekündigt oder beabsichtigt, in späteren Geräten auch das 3G-Netz zu unterstützen, ja.
Und ich habe gehört, wir kriegen demnächst auch schon einen. Also ich habe Moritz Seltmann diese Woche irgendwann kurz gesprochen und der hat gemeint, der hatte schon bestellt.
Richtig, es gibt in Deutschland schon einen Shop, bei dem man es vorbestellen kann, und da ist die Hochschule direkt aktiv geworden und hat eine Vorbestellung abgesetzt.
Okay, das heißt also, wenn der kommt, dürfen wir damit auch mal spielen.
Da bin ich mir sicher, ja.
Okay, ist noch irgendwas wichtig an dem Gerät, was du jetzt besonders hervorheben müsstest?
Fällt mir akut nichts ein.
Wie geht die Entwicklung weiter? Also ich meine, du hast schon vorhin gesagt, es gibt jetzt dieses eine Navigationsgerät, was auf dieser Plattform entwickelt ist, aber was kommt jetzt nach dem Freerunner vielleicht? Oder meinst du, ist der jetzt schon massentauglich und wird jetzt zigtausendmal verkauft? Oder?
Also die Hardware spielt auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit. Was man vielleicht noch hervorheben kann, ist das hochauflösende Display, was wesentlich höher aufgelöst ist mit 640x480 Bildpunkten auf 2,8 Zoll als zum Beispiel das iPhone. Es ist wirklich brillant, das Bild. Das spielt auf der Höhe der Zeit. Die Hardware wird auch ausgereift sein, so wie ich den Entwicklungsprozess mitverfolgt habe. Das Erscheinungsdatum wurde immer weiter rausgeschoben, weil eben OpenMoko sicherstellen möchte, dass da kein Müll verkauft wird. Das, was noch nicht massentauglich ist aktuell, denke ich, ist die Software. Da könnte man mit viel Optimismus zum Herbst eine Software erwarten, die jeder benutzen kann. Für Linux-Freunde und Enthusiasten ist es dennoch schon jetzt im Sommer ein Gerät, was man benutzen kann, denke ich.
Hat es ein Touchscreen eigentlich?
Ja, es ist ein Touchscreen.
Aber kein so Multitouch?
Richtig, kein Multitouch. Und man muss auch noch bei einigen Anwendungen öfter zum Stylus greifen und kann nicht alles mit dem Finger machen.
Was ist ein Stylus?
So ein kleiner Eingabestift.
Okay, hat es so einen Beschleunigungssensor?
Ja, davon sind zwei in dem Gerät verbaut, sodass man auch so Spiele, wie es in diversen YouTube-Videos schon gibt oder wie beim iPhone vorgestellt wurde, beim iPhone SDK, wo man das Telefon bewegt, um das Flugzeug zu steuern, zum Beispiel durchaus auch mit dem Neo oder mit dem Freerunner dann realisieren könnte.
War das im Neo jetzt auch schon drin, oder?
Nein, noch nicht. Da habe ich mich gerade vertan.
Genau, wollte sagen. Und sowas hatte ich doch noch im Kopf. Ja, du hast kurz schon angesprochen, was sind eigentlich da für Anwendungen drauf? Also außer jetzt vielleicht Spiele mal irgendwie. Was kann ich mit dem Teil machen?
Also
telefonieren sicher.
Genau, der erste Fokus liegt natürlich auf dem, was man von einem Smartphone erwartet, auf den sogenannten PIM-Anwendungen, dass es eben darum geht, seine Kontakte zu verwalten, seine Termine zu verwalten, Aufgaben und den Kalender. Telefonieren wird bei einem Smartphone ja fast zur Nebensache. Darüber hinaus hat man auf Moko dann natürlich die Möglichkeit, dass man vollwertiges Linux mit sich rumträgt. Das heißt, man hat einen großen Fundus an Tools und Software, die man prinzipiell darauf zum Laufen bringen kann.
Das heißt, SSH und sowas läuft da drauf. Das heißt, ich kann mich einfach per Shell remote connecten, von sowohl als Client als auch Server.
Genau das. Ich habe ein Terminal zur Verfügung und ich könnte mich praktisch mit dem Telefon in die Vorlesung setzen und per SSH überprüfen, ob meine Serverchen noch alle das tun, was sie tun sollen.
Oder ein paar kleine Hackerangriffe auf die aktuelle Infrastruktur führen, die im Hörsaal ist.
Genau. Böse Naturen werden auch das tun.
Ja, und was ist außer der PIM-Suite ist nichts drauf?
Primär entwickelt wird die PIM-Suite. Es gibt einen Media-Player dazu. Ich habe auch schon einen PDF-Reader gesehen, der ganz brauchbar war, was wieder durch das Display noch verbessert wurde, wo man umgekehrt gesehen hat, wie gut das Display ist. Es gibt einen Media-Player natürlich und es gibt Navigationssoftware. Das ist ein weiteres Feature, was wir noch nicht erwähnt haben. In dem Freerunner wird es einen GPS-Chip geben, der als sehr hochwertig gilt. Die ersten Entwicklergeräte oder die Berichte von den ersten Entwicklergeräten haben schier Begeisterung ausgelöst. Es gab sogar einen Mailinglisteneintrag von Mickey Lauer, das ist ein Entwickler aus Berlin, der mit an dem OpenOKU-Projekt arbeitet, der geschrieben hat, dass er im ICE perfekten GPS-Empfang hatte mit dem Gerät, was nicht üblich ist für GPS-Geräte. Und die brauchen zumeist freie Himmelssicht.
Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Attached-GPS-Chip, oder? Also Assistance, ja genau, also RGPS, genau
das, wo man, ja, meinte ich, ja. Wo man die Möglichkeit hat, die Routen der GPS-Geräte, der Satelliten nachzuladen und dadurch schneller zu einem Fix, also zu einer Standpunktinformation kommt.
Genau, ich habe nämlich dieses N95 und das hat es nicht und ich muss immer mindestens 2 Minuten das Ding echt extrem stillhalten, bis das mal endlich seine Satelliten gefunden hat und dann geht's, aber das ist echt extrem blöd.
Ja, ich denke, hier hat auch der Freerunner wieder einen Vorteil durch diesen guten GPS-Chips.
Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu deutscher Musik, denn es gibt auch deutsche freie Musik von Panik mit dem Titel Zum Projekt.
Hallo Linux-Gemeinde.
Wenn es dich nicht antreibt und nicht an deinen Nerven sägt, wenn es dich nicht aufreibt und deinen Glauben zerschlägt, es wird dich zernageln, denn wenn es dich nicht weckt, kannst du es noch ertragen, dann ist es nicht das Projekt. Mach mich fertig, mach mich alle, hol mich runter, bis ich falle, schlag mich nieder, hau mich weg, immer wieder zum Projekt. In den Wahnsinn, in die Angst, mach am besten, was du kannst. Schlag mich nieder, hau mich weg, immer wieder zum Projekt. Wenn es dir was gibt und wenn es dich noch stillt, wenn du es noch liebst und wenn es dich nicht killt, wenn es irgendwann aufhört, wenn es dich nicht verdreckt, wenn es dich nicht zerstört, dann ist es nicht das Projekt. Mach mich fertig, mach mich alle, hol mich runter, bis ich falle, schlag mich nieder, hau mich weg. Projekt. In den Wahnsinn, in die Angst.
Panik und zum Projekt Freie Musik, die ihr aus dem Internet runterladen könnt, alle Links dazu auf linuxpodcast.de. Hier ist Radetux et Horaz, Ausgabe 32 mit dem Thema OpenMoko. Bei mir im Studio immer noch Markus Schlichting, der seine Bachelor-Thesis zu dem Thema geschrieben hat. Und sag mal, Markus, wie entwickelt man eigentlich für dieses OpenMoko? Gibt's da auch sowas, so ein Eclipse-Plugin und sowas, oder wie funktioniert das?
Ein Eclipse-Plugin, wie man es bei Android mitgeliefert bekommt, zum Beispiel im SDK, gibt es leider nicht. Die Entwicklung für OpenMoko ist sehr analog zur normalen Entwicklung für Linux. In OpenMoko wird das GTK-Toolkit verwendet. Im Moment, es gibt einen Rumor, dass da zum EFL-Toolkit oder zur EFL-Bibliothek gewechselt werden soll. Aber das ist Zukunftsmusik. Aktuell wird auf dem GTK-Toolkit entwickelt. Und wenn man das auf dem Desktop getan hat, ist die Entwicklung für OpenMoko nur noch ein kleiner Schritt.
Was ist da der Unterschied? Also wenn ich jetzt für einen Desktop entwickle oder wenn ich so für so ein Gerät entwickle?
Zum einen natürlich die wesentlich geringere Auflösung und zum anderen gibt es noch weitere Zusatzbibliotheken für die Oberfläche auf dem OpenMoko. OpenMoko stellt aufsetzend auf das GTK ein Application Framework zur Verfügung, was noch in der Entwicklung ist, worauf dann man seine Anwendung entwickelt. Es wird, um die ganze Cross-Plattform-Entwicklung zu erweitern, außerdem durch OpenMoko ein Toolkit zur Verfügung gestellt, dem man dann sein Projekt sozusagen anfüttern kann und wo hinten dann ein Paket für das Smartphone rauskommt.
Apropos Paket, Paketmanagement, wie sieht es damit aus?
Ja, OpenMoko verwendet ein an apt angelehntes oder von apt vererbtes Paketmanagementsystem. Apt ist das Paketmanagementsystem von Debian. Das Paketmanagement für OpenMoko hieß IPKG, heißt jetzt OPKG und ist darauf optimiert, sehr wenig Ressourcen zu verbrauchen.
Das heißt, ich kann mit apt-get install Applikation X auch was installieren?
Genau, die Architektur läuft genauso wie bei apt. Ich habe meine Sources, also meine Quellen, meine Repositories, in denen die Pakete abgelegt sind, üblicherweise Internet-Server. Die kann ich in einer Textdatei zusammenführen oder eintragen und dann eben über einen einfachen Befehl, wie du ihn gerade genannt hast, installieren.
Gibt es da schon viele Anwendungen, die man so im Internet findet oder ist da noch nichts in die Richtung passiert?
Ja, durch die technologische Nähe zum Desktop oder mit GTK und den Standardkomponenten aus der Linux-Welt auf OpenMoko ist die Portierung verhältnismäßig einfach zu machen und auch schon für viele Tools oder für viele kleine Programme erfolgt, sodass es tatsächlich schon eine ganze Menge Pakete gibt. Die meisten muss man aber nicht lange suchen, sondern kriegt man, wenn man sich mit dem OpenMoko-Wiki beschäftigt, direkt zusammen oder findet sie.
Hast du auch im Rahmen deiner Thesis ein eigenes Programm geschrieben, oder?
Ja, ich habe mich an der Entwicklung mit GTK versucht und ein kleines Programm begleitend geschrieben, was aber vornehmlich dazu da war, dass ich mich mit den Entwicklungswerkzeugen auseinandersetzen kann. Die Software selbst war nicht der Rede wert.
Okay. Gibt es irgendwie Pläne, diese Entwicklungssoftware, wie gesagt, noch ein Eclipse-Plugin oder irgendwas anderes irgendwann mal zur Verfügung zu stellen? Weißt du da was?
Also es gibt ein Projekt aus der Community, was für die Entwicklungsumgebung an Utah ein Plugin erstellt hat. Und das wird auch schrittweise ausgebaut, sodass da ein Debugger integriert werden soll, etc. Oder auch ein Remote-Debugger, der direkt auf das Gerät zugreift. Was die Pläne von OpenMoko selbst sind oder inwieweit die dieses Community-Projekt aufgreifen, dazu habe ich keine Informationen.
Macht es Spaß für das Ding zu entwickeln? Oder ist es eher bäh zur Zeit?
Das kommt darauf an, wie sehr man C mag. Und die Entwicklung erfolgt primär mit C für GTK. Da kommt es ein bisschen darauf an, wie sehr man C mag oder wie sehr man erst lernen muss, es zu mögen. Ich zähle mich zur letzteren Gruppe. Zum Schluss hat es mir Spaß gemacht, als ich dann den Dreh irgendwann raus hatte und gesehen habe, dass das, was ich machen wollte, auch mit mäßigem Aufwand dann irgendwann auf dem Gerät funktioniert hat. Mhm. Abgesehen davon gibt es wo wir gerade bei den Sprachen sind, auch die Möglichkeit, eine Java-Umgebung auf dem Gerät zu installieren oder Mono tatsächlich auf dem Gerät zu installieren. So nur zu den großen Frameworks, die so ein bisschen bekannter sind, dass man also mit C-Sharp oder mit Java auch dafür programmieren könnte.
Mhm. Aber Flash oder sowas ist da noch nicht.
Nein, weil Flash ist ja nicht frei. Da müsste sich dann der Hersteller bewegen und dafür ist OpenMoko wahrscheinlich noch nicht genug in der Wahrnehmung aufgetaucht. Ja. Wenn man aber sieht, was für eine Aufmerksamkeit Maemo, das ist die Software von Nokia, auch ein freies Projekt für Internet-Tablets, nicht für Smartphones, aber von der Architektur her nicht so weit weg von OpenMoko. Was die für Aufmerksamkeit bekommen und auch Unterstützung, zum Beispiel Skype gibt es für die Plattform, dann ist das vielleicht nicht so unrealistisch, dass die Hersteller auch für OpenMoko irgendwann Pakete bereitstellen.
Wie sieht es eigentlich mit der Security auf dem Ding aus? Also bei anderen OS wie Symbian oder so kennt man ja, da lässt man einen Zertifizierungsprozess durchlaufen und so und guckt, dass da keine Viren draufkommen. Oder wie funktioniert das bei OpenMoko?
Da sieht es noch sehr dünn aus bei OpenMoko. Also gerade auf so Geräten, wo man seine persönlichen Informationen mit sich rumträgt und was man quasi zu seinem digitalen Assistenten macht, wünscht man sich natürlich, dass da für Sicherheit gesorgt ist. Trotz der vielen Möglichkeiten, die Linux da eigentlich schon mitbringt oder die man durch zusätzliche Toolkits wie AppArmor oder verschlüsselte Dateisysteme hinzuziehen könnte, wird in OpenMoko davon noch nichts benutzt. Der Fokus liegt ganz klar darauf, erstmal eine Basisplattform zu schaffen, auf der man später weiterentwickeln kann.
Aber du würdest davon ausgehen, dass sowas irgendwann mal kommt?
Ja, ich gehe davon aus, weil die Notwendigkeit da ist.
Also gerade wenigstens mal das Dateisystem zu verschlüsseln, wäre schon mal nicht schlecht, wenn ich das Ding verliere, dass dann nicht jeder gleich meine ganzen Kontaktdaten und sowas sieht.
Das ist richtig, man muss sich nur bewusst machen, dass das auf einem Smartphone auch immer eine Sache der Usability ist und eine gute Benutzbarkeit von so einer Verschlüsselung und der Eingabe des Passworts, um den Zugang wieder freizugeben, zu gewährleisten, das braucht auch eine Menge Zeit, denke ich.
Okay, dann wieder etwas Musik und zwar Varon mit En Lancé, wahrscheinlich wieder irgendwas Französisches.
Malgré un pur que je tombe à jamais, c'est les fiers, malgré nous. Et puis même si je sens, si ton corps lentement se détruit, présent comme sous nous-mêmes, aime-moi juste un jour, aide-moi au secours. De mourir, de l'image dans un chef rural. Je me vois être en toi, je me crois délié de tour, enlacé d'ombre, de songe, délié de tour. Jamais ne sois en douleur avouée, désolé de nos heures. Je me pends, je me vois, libéré de silence, de remords, soufflé, je me fuis en fond. Une scène de vie empruntée au néant. Sous ton étoile, je veux de piller, de mourir, ton image dans un jeu moral. Je me vois être toi, je me crois. Délié de tout. Laisse-moi bercer l'inconscience et détruire ton éveil. Malgré tout, tu m'inventes, me déformes, me soustrais en secret. Quand le doute paraît même fou, tu me traînes. Tu m'étouffes à devoir me plaire et tu sais. Sous ton étoile, je vais de piller, de voler, de mourir dans un jeu libéral. Je me vois être en toi, je me crois. Thank you. délié de tout, enlacé d'ombre, de songe, un délié de tout, enlacé d'ombre, de songe, un délié de tout, enlacé d'ombre, de songe, un délié de tout.
Veron mit Enlacé? Ja, ich glaube so. Jedenfalls französische freie Musik. Und wir sind immer noch beim Thema Open Moco. Open Moco ist ja nicht die einzige Plattform, die einzige Linux-Plattform für Telefone da draußen. Da gibt es noch so viele tolle andere Sachen wie Cotopia, wie Android, wie Maemo, was du vorhin schon gesagt hast, wie Limo, wie was weiß ich. Warum gibt es eigentlich so viele davon und wer braucht das alles?
Der Markt braucht es, kann man natürlich immer sagen. Ein Grund, warum es so viele gibt, ist wahrscheinlich, dass die Hersteller erkannt haben, dass da ein Markt ist oder Zukunft drin liegt, wo sich was tun kann und wo man auch tatsächlich dadurch, dass es noch keinen großen Platzhirsch gibt, einiges bewegen kann. Deswegen starten viele Hersteller jetzt Initiativen und versuchen, sich möglichst breit zu machen, um eben ihre Vorstellungen durchzudrücken, um sich eine Marktposition zu sichern. Man kann die ganzen Plattformen noch ein bisschen voneinander separieren. Man kann gucken, Maemo ist zum Beispiel eine Plattform für Internet-Tablets. Das hat mit den Smartphones, Telefonen erstmal nicht so viel zu tun. Android selbst benutzt im Kern Linux, setzt darauf aber eine eigene Java-VM auf. Das heißt, die Architektur ist komplett eigenentwickelt. Die haben sogar eine eigene libc. Die benutzen also gar nicht so viele Open-Source-Komponenten. Was ein ganz arger Kontrast zu OpenMoco ist, die fast ausschließlich auf etablierten Open-Source-Projekten basieren und aufbauen.
Cotopia?
Cotopia benutzt auch im Kern Linux, klar, und darauf aufbauend halt das Qt-Framework und weniger Komponenten als OpenMoco, wegen weniger offene Komponenten, aber schon mehr als Android, klar. Cotopia ist ganz klar die Plattform, mit der Trolltech zeigen wollte, dass sie für Embedded Systems aufgestellt sind und in der Lage sind, das gut zu machen, was sie auch gut bewiesen haben.
Ich denke mal, ist auch die weit entwickelste zurzeit, oder?
Ja, die sind ja schon relativ lange am Markt. Es gibt auch einige kommerzielle Geräte, die auf Cotopia basieren, auch wenn man sie nicht unbedingt ansehen muss. Das kommt durch das duale Lizenzmodell, was Trolltech da gefahren hat oder immer noch fährt. Sodass es einige Geräte gibt, wo es drin verbaut ist. Es ist auf der Trolltech-Seite ganz schön dargestellt. Da sieht man eine gute Übersicht von Setup-Boxen, also
zu DVB-T und Premiere und sowas
dafür. Genau, bis hin zu Mobiltelefon eben.
Aha, okay, wusste ich auch gar nicht. Weißt du da irgendwelche Namen oder muss man tatsächlich nachschlagen? Können wir ja auch verlinken vielleicht.
Ja, ist wahrscheinlich besser.
Okay.
Also ich meine mich zu erinnern, dass Motorola zum Beispiel auch auf Cotopia setzt, aber wie weit das gediegen ist, habe ich nicht im Kopf.
Ja, da muss man glaube ich eher sagen, gesetzt hat, weil Qt, also beziehungsweise die Herstellerfirma Trolltech, ja geschluckt worden ist von einem großen Konkurrenten von Motorola und deswegen Motorola doch wieder lieber seine eigene Süppchen kocht.
Ja.
Also ja, Motorola hat ja auch irgendwie noch so ein eigenes Linux, was sie ja jetzt auch in die Community gegeben haben. Ich weiß nicht, meinst du, da überleben alle? Ich denke ja eher nicht.
Nein, alle wahrscheinlich nicht, aber ich denke, die Konkurrenzsituation ist ganz gut als Ansporn. Ich denke, dass die Projekte untereinander durch den Open-Source-Gedanken auch ganz gut profitieren, auch wenn es keiner so richtig offen sagen will von den Kapitalisten. auch der Kernel profitiert davon, ganz klar, auch wenn Google sich jetzt den Kernel fürs Android genommen hat und die Community so ein bisschen sagt, ja, und das, was sie da drauf bauen, wird ja nicht so richtig frei und vielleicht und müssen sie mal gucken, was sie aus der Apache 2 Lizenz, mit der sie ihr System freigeben wollen, abgesehen vom Kernel, der bleibt natürlich GPL. was sie daraus machen. Ich denke, nichtsdestotrotz profitieren alle davon, eben dadurch, dass zumindest der Kernel GPL ist und dass da auf jeden Fall jede Weiterentwicklung wieder freigegeben werden muss.
Mhm. Und das kann ja auch sein, dadurch, dass es ja eine offene Plattform ist, dass dann sich mehr Leute finden, die Applikationen dafür entwickeln, oder?
Ja, richtig. Das ist auch die Hoffnung und das große Ziel oder die Motivation dahinter, dass man sich eben diesen Linux-Effekt sozusagen erhofft, dass man viele Leute bekommt, die dann wieder Killer-Applikationen oder in der Hoffnung auf die Killer-Applikationen dafür entwickeln, die dann wieder mehr Kunden anziehen.
Aber es macht man sich da ein bisschen kaputt, wenn hier jeder seine eigene Sache macht und alle andere APIs benutzen und andere Frameworks und sowas.
Ja, man schafft aber auch Möglichkeiten, Leute anzuziehen, die genau diese Art oder die Architektur, die ich gerade baue, mögen.
Dann gibt's Maemo noch, was auch relativ weit fortgeschritten ist für diese Internet-Tablets. Da hatten wir auch schon mal eine ganze Sendung zu, vielleicht mal in unserem Archivkram, beziehungsweise ich kann es auch nochmal verlinken, was bei von diesem N800, N810, beziehungsweise davor den 700 benutzt wird. Die sind ja auch nicht schlecht. Meinst du, vielleicht entwickelt sich das ja auch noch zur eher Telefonplattform oder ist das ausgeschlossen?
Ich bin mir nicht sicher, welche Ziele Nokia da verfolgt. Ich denke, davon hängt das so ein bisschen ab.
Besonders, weil die jetzt eigentlich zwei Plattformen im Haus haben. Die haben ja Maemo und Qtopia.
Richtig, und es ist ganz klar gesagt worden, Maemo wechselt nicht auf Qt. Deswegen, es bleibt abzuwarten, wohin die Reise da führt.
Man kann ja auch die Qtopia sterben lassen, was aber auch ein bisschen blöd wäre.
Dafür hätte man es nicht kaufen müssen.
Naja, oder man verkauft es weiter.
Ja, aber es wurde ja auch also das Qt-Framework gekauft und ich denke nicht, dass es sterben wird. Also das Framework insgesamt und auch seine Fähigkeiten für die mobilen Endgeräte sind so weit gediegen und so weit entwickelt, dass Nokia das nicht gekauft hat, um es weiterzuverkaufen oder doch vielleicht, um es weiterzuverkaufen, aber auf gar keinen Fall, um es zu Grabe zu tragen.
Und zudem, Nokia hat noch so ein anderes Smartphone-Betriebssystem, was zu 80% oder so zumindest Nokia gehört.
Richtig, so ein anderes Symbian.
Ja.
Genau, ich bin mir nicht sicher, wie sie das mit dieser Konkurrenzsituation handhaben wollen, ob sie Synergieeffekte schaffen wollen. Da kann man eigentlich nur im Nebel wühlen, was wir vielleicht nicht unbedingt tun müssen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, auch wohin die Reise mit Symbian führt, was ja gar nicht so, Symbian ist ja nicht gleich Symbian, da gibt es ja auch wieder verschiedene Teilbereiche, die zueinander nur bedingt kompatibel sind. Insofern ist dieser unglaubliche Marktanteil, der im Kontext mit Symbian immer genannt wird, mit Vorsicht zu genießen, weil es einfach so viele Varianten davon gibt, dass es dieser Marktanteil nicht ein Klotz ist, sondern sich nochmal in die ganzen Unterplattformen aufsplittet.
Das wird wohl dann nur die Zeit zeigen, wo es direkt hingeht.
Wie immer, es bleibt spannend und ich finde es schön zu sehen, dass Linux da ein ganz bedeutendes Stück mitspielt zurzeit.
Ja, das ist wirklich gut, dass sich da einiges tut. Ich bin bloß etwas verwirrt, dass sich da so viel getan hat, gerade im letzten Jahr. Also da hat ja irgendwie auch diese Limo oder wie heißt diese Foundation, die sich da auch gegründet hat und auch eine Plattform machen wollte.
Genau, es gibt ja die Limo Foundation und dann gibt es noch LIPS, das Linux Institute, ich krieg's nicht genau zusammen. Die einen von den beiden, die bauen, die legen nur eine API-Spezifikation zugrunde und Limo baut wirklich eine Plattform. Da wurde im Frühjahr in Madrid auf der Mobilfunkmesse wurden dafür auch Geräte schon vorgestellt. Wie weit das weiter vorangeht, bleibt abzuwarten. Sie agieren auf jeden Fall nicht mit der Offenheit, mit der die anderen Open-Source-Projekte agieren. Insofern scheint es für mich wirklich eine Herstellerinitiative zu sein, die sich noch gar nicht so richtig Gedanken darum machen, dass sie auch eine Community aufbauen wollen. Was anderes ist noch, was man als Konkurrenzsysteme nennen kann, die Initiative von Intel, die ziehen auch eine Mobile-Tablet oder Mobile-Phone-Plattform hoch. Da bleibt auch abzuwarten. Ich denke, es ist einfach, dass die Leute erkannt haben, dass da ein Riesenpotenzial liegt und jetzt jeder mitspielen möchte.
Ja, ja, klar. Auch in Zukunft geht es ja dahin, das Internet einfach tragbar zu machen. Und jedes Jahr auf der CeBIT sieht man neue, kleinere Rechner. Dieses Jahr war ein großer Hype auch diese IPC. der jetzt auch ein Marktsegment belegt hat, auch als kleiner Rechner mit Internetzugang, jetzt mal ab vom Smartphone, aber trotzdem, das Internet einfach in der Hosentasche zu haben und mitzunehmen und so, da geht eindeutig der Trend hin, wenn man das mal so...
Definitiv dahin zu diesem viel zitierten allgegenwärtigen Computer. Ich denke, diese Technologie wird sich wirklich so weit mit unserem Alltag verweben, dass sie allgegenwärtig ist.
Wo glaubst du, wird sich OpenMoko hin entwickeln?
Ich hoffe, weil ich einfach sehe, wie mit was für einem Enthusiasmus die Jungs dabei sind und wie gut sie arbeiten, dass sie sich dahin entwickeln, dass sie einen Anteil an diesem Markt haben. Dass sie auch aus User-Sicht, weil sie einfach diese Offenheit und die Selbstkontrolle der User im Vordergrund stehen haben, dass sie da mitspielen und dass sie da eine gute Rolle spielen.
Okay, wirst du das Thema weiter verfolgen?
Ja, ich denke schon. Leider natürlich nicht mit der Intensität wie die letzten Monate mit der Thesis, weil jetzt andere Sachen natürlich wieder auf dem Plan stehen. Aber ich bleib dran. Ich bin begeistert von dem Thema.
Mhm. Dein ganzes Thesis kann man auch im Internet runterladen?
Ja, richtig. Die steht auf meinem Blog unter mynethome.de.
Wenn wir sie ja auch nochmal verlinken. Genau. Da kann sich also jeder noch weiter informieren, der jetzt nochmal nachgucken will, was wir nicht genannt haben vielleicht, beziehungsweise genau mal die Hardware nachschlagen, weil das ja auch nicht mehr ganz genau im Kopf hat.
Genau, das ist mit Sicherheit dann etwas fundierter in der Thesis. Soweit ich das munkeln habe hören, plant wohl der Heise Verlag auch ein CT Special zu mobilen Plattformen. Ja, einer unserer Profs hat da ja ganz gute Connections, sodass das Thema mit Sicherheit noch präsent sein wird den Sommer über, denke ich.
Okay, ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal für diese Sendung. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du jetzt unbedingt loswerden möchtest.
Nö, akut nicht.
Akut nicht, fällt dir nichts ein. Okay, dann bedanke ich mich für alle, die zugehört haben. Das war Radetux at Horaz, Ausgabe 32 zum Thema OpenMoko bzw. Plattformen, Smartphone-Plattformen. Wir lassen das Ganze ausklingen mit Micromops und Sternenwelt, freie Musik runterzuladen im Internet. Hoffe, wir hören uns, ich weiß nicht, ob es nächste Woche klappt, ich versuch's, aber spätestens dann auf dem Linux-Tag ab 28. Mai wieder. Ich sage, wie immer, ich wünsche euch eine frohe Zeit. Bleibt mir wohlgesonnen oder uns wohlgesonnen. Passt auf da draußen und so weiter und so fort. Micromops mit Sternenwelt.
Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2008 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de.